Wir haben in Europa und in Deutschland Inflationszahlen, die wir, glaube ich, seit den 70ern nicht mehr gesehen haben. Wir haben nicht nur Kriegsängste, wir haben inzwischen realen Krieg in Europa. Viele Krisenszenarien, viele Damoklesschwerter, die auch die Aktienmärkte dementsprechend belasten. Ich bin Jonas Milenovic, Teil des SDK Online Social Media Teams. Ich vertrete heute den Paul, der sich im verdienten Urlaub befindet. Und werde heute mit dem lieben Harald das Gespräch suchen in der aktuellen Folge Anleger Plus. Hallo Harald, schön, dass du da bist.
Hallo Jonas, freut mich, dass wir zwei heute miteinander sprechen können. Schöne Grüße an den Paul in den Urlaub. Und ja, wir haben ein spannendes Thema vorbereitet, denke ich.
Auf jeden Fall, Harald. Wie geht's dir denn mit dem Thema Inflation? Nimmst du das persönlich schon wahr? Wie siehst du das Ganze aktuell auch an den Börsen?
Ich nehme das wahr, vor allem immer freitags, wenn wir den Wocheneinkauf machen. Ich bin, glaube ich, der einzige Logistiker, der kein Geld verdient im Moment. Ich zahle Geld, dass ich die Waren vom Einzelhandel nach Hause bringe. Und da stelle ich die Inflation schon seit Jahren eigentlich fest. Also auch in der Phase, in der wir angeblich keine Inflation hatten, sind die Preise gestiegen. Es ist ganz gut, wir machen tatsächlich ganz spießig Wocheneinkäufe und da sieht man dann tatsächlich, wie sich über die Jahre der Preis entwickelt hat. Lag nicht daran, dass ich jetzt unbedingt viel mehr gegessen habe, sondern es lag schon auch daran, dass die Preise gestiegen sind und die letzten Monate ganz extrem. Also da habe ich sehr deutlich die Inflation gemerkt, ist dann auch ein Grund mit gewesen, warum man für Anleger Plus das Heft, das am 5. März erscheint, das Thema Inflation mal gewählt haben, weil es natürlich aus Aktionärsicht ganz spannend ist. Ich kann ja was dagegen tun, gegen den Wertverfall meines Geldes, indem ich Aktien, die richtigen Aktien kaufe.
Ganz genau. Ja, bezüglich Inflation und Aktien gibt es natürlich auch die damit verbundenen Zinsängste. Denn wenn die Inflation außer Kontrolle zu geraten scheint, dann gerät natürlich auch die Politik unter einen gewissen Handlungsdruck. Und damit auch die Notenbanken. Und das hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf die Aktienbewertungen am Aktienmarkt. Und wie das genauso funktioniert, dazu habe ich mal zwei Folien vorbereitet, die ich jetzt gerne auch mal kurz vorstellen würde. Einerseits habe ich hier mal eine, vereinfachte Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt, die ein bisschen zeigt, wie gestiegene Zinskosten sich einerseits auf den Gewinn, aber natürlich dann auch auf den Aktienkurs auswirken können. Man sieht hier links die sogenannte Beispiel-AG, die ich da immer ganz gerne nehme, mit einem Umsatz von 10 Euro pro Aktie, die einen EBIT ausweist von 5 Euro pro Aktie und dann mit den Zinskosten von 1 Euro pro Aktie dann eben einen Gewinn von 4 Euro hat. Und wenn man diese Firma eben mit einem KGV von 10 bewertet, hat man einen Aktienkurs von 40 Euro. Und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal anschaut mit erhöhten Zinskosten, hier im Beispiel mit 1,50 Euro, dann sieht man eben, dass das einerseits den Gewinn drückt, aber natürlich bei gleichbleibenden KGVs auch den Aktienkurs dementsprechend gen Süden schickt. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich auch zu bedenken, ein KGV, das jetzt fair ist, kann natürlich sich dann auch unter entsprechend schwierigerem Umfeld ganz schnell ändern. Und eine Firma, die dann vielleicht ein 10er KGV zugestanden bekommt, die kriegt dann vielleicht auch ein niedrigeres KGV ganz schnell. Und wenn man dann mal bei einem 9er KGV ist oder beim 8er KGV, dann sieht der Aktienkurs nochmal ein bisschen niedriger aus als zuvor. Das heißt, hier sieht man schon mal ganz einfach, Zinskosten sind eine gewisse Gefahr für Aktienkurse, gerade kurz- und mittelfristig, wenn die Unternehmen ihre Bilanz nicht im Griff haben und dementsprechend dann die Refinanzierungskosten steigern. Ein zweites Beispiel dafür wäre dann die Discounted Cashflow-Rechnung. Auch hier hat man ja ein Bewertungsmodell für Aktien, das ja super gängig ist, auch bei Investmentbanken und so weiter. Das heißt, damit wird eigentlich immer kalkuliert, wie viel ein Unternehmen wert ist. Und hier sieht man oben quasi die Cashflows in 5 Perioden. Das ist dann ganz einfach dargestellt. Und diese Cashflows, je weiter sie in der Zukunft liegen, haben natürlich heute einen geringeren Wert und werden dementsprechend abgezinst mit einem Abzinsungsfaktor. Rechts in der Ecke sieht man auch, wie der genau berechnet wird. Und da spielt eben der Zins eine ganz entscheidende Rolle. Und man sieht auch schon hier, dass das oben eben relativ entspannt ist mit einem hier angenommenen Zins von 10%. Das ist einfach, weil das leicht zu rechnen ist, sage ich mal, ist heute vielleicht für das große DAX-Unternehmen noch nicht so ganz realistisch. Aber man sieht eben, dass der Wert des Unternehmens dementsprechend fällt mit der Zeit, beziehungsweise die Cashflows mit der Zeit natürlich fallen, weil sie weiter in der Zukunft liegen. Und das Ganze, das ist natürlich dann in der Zukunft deutlich dramatischer, sage ich mal, wenn so ein Zins sich mal um 50% steigert. Denn wenn man, wie man unten sieht, hat man bei 50%igen Anstieg des Zinses einen Abzinsungsfaktor, der zu einem deutlich niedrigeren Wert in der heutigen Zeit dann führt. In dem Beispiel ist dann eine Aktie, die vielleicht 44,75 € wert ist, dann nur noch 39,39 € wert. Das heißt, auch hier sieht man, Zinskosten sind nicht zu unterschätzen, Zinsen sind nicht zu unterschätzen und sie haben einen direkten Einfluss auf Unternehmen und deren Bewertung, egal wie gut die jetzt dastehen. Ein gewisser Faktor ist das auf jeden Fall immer und man sollte sich auf jeden Fall ganz genau die Bilanzen anschauen, wenn man in so einem inflationären Umfeld in Unternehmen investiert. Und Harald, du hast dir auch nochmal ein paar Gedanken grundsätzlich dazu gemacht, wie es jetzt um die Zinsen steht.
Genau, also zunächst mal ist das natürlich überhaupt kein theoretisches Beispiel, so wie es jetzt hier am Bildschirm rüberkommt, sondern institutionelle Investoren wählen ihre Investments genau danach aus, schauen sich die Unternehmen an, schauen sich die zukünftigen Cashflows an, die erwarteten Zinsen die ab und rechnen sich dann sozusagen den fairen Wert der Aktie und die entscheiden dann anhand des aktuellen Aktienkurses, soll ich einsteigen oder nicht. Das heißt, Zinsen sind ein Thema, auf der für die wichtig sind für die Unternehmensbewertung. Für die Unternehmen dann auch wichtig ist die Kostenseite. Das hast du auch beschrieben. Also ich kann direkt die Kosten belasten, sowohl für die Kredite, die aufgenommen werden, als auch für die Zinsen, die zu zahlen sind, wenn ich mich zum Beispiel am Kapitalmarkt über Schuldverschreibungen, also sprich Anleihen, refinanziere. Auf das Zinsthema komme ich gleich nochmal zu sprechen. Wichtig sind dann aber auch das Thema Preis. Ist das Thema Preise für die Unternehmen. Preise zahlen ja nicht nur wir als Verbraucher, sondern Preise zahlen auch die Unternehmen, nämlich an die Lieferanten der Vorprodukte. Und wir sprechen hier von Preissteigerungen, die teilweise um die 20% liegen, die Unternehmen, die Produzentenpreise praktisch gestiegen sind. Und nur die Kunden, die diese Preise an ihre Endkunden weitergeben können, egal welche das sind, die werden es schaffen, die Einbußen auf der Kostenseite dann umsatzseitig wieder wettmachen zu können, sodass die Nettomargen und Umsatzrenditen gehalten werden können. Und wir haben uns im Heft in der nächsten Ausgabe genau auf die Suche nach solchen Branchen und Unternehmen gemacht, wo wir glauben, dass sie eine Preisfestsetzungsmacht haben. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Zinsen zu sprechen kommen. Es gibt Kapitalmarktexperten, die vorrechnen, wenn die Zinsen jetzt deutlich steigen werden, dann sehen wir am Aktienmarkt Neubewertungen, die zu Kursen führen, die 20-30% unter dem aktuellen Niveau liegen. Ich habe da vielleicht eine bisschen andere Sichtweise. Wir leben im Moment in einer Schuldenwelt. Viel Geld, das von der EZB in Umlauf gebracht wurde, ist bei institutionellen Unternehmen gelandet, die Schulden aufgenommen haben, um Aktien zu kaufen, Immobilien zu kaufen. Die Staaten sind, ja, man kann schon gar nicht mehr sagen, bis über beide Ohren verschuldet. Die schwimmen nur noch in Schulden, zwar in Geld, aber in Schuldengeld. Und es gibt eine ganz spannende Studie von Dr. Paul Schmelzig, der ist Postdoktorand an der Harvard-Universität. Und der hat festgestellt, die Zinsen sinken seit 500 Jahren. Also wenn wir solche Zinsschübe haben, wie du sie angesprochen hast, 70er oder jetzt in den USA schon wieder beginnen, dann sind es immer nur ganz kleine Ausschnitte. Über den langen Zeitraum sind die Zinsen gefallen. Wer sich mehr zu der Studie erfahren will, es gibt einen ganz tollen Ökonomie-Podcast von Professor Dr. Stelter, Dr. Stelter glaube ich nur, thinkbeyondtheobvious.com. Da wird die Studie ganz ausführlich besprochen. Den Ökonomie-Podcast von Dr. Stelter kann ich übrigens nur allen empfehlen. Super spannend. Einmal in der Woche am Sonntag kommt einer raus. Sehr, sehr tolle Gesprächspartner und alles, was mit Ökonomie zusammenhängt, hängt auch mit Aktieninvestments zusammen und da wird auch immer mal wieder Bezug genommen. Also ein kleiner Tipp von mir, ist sehr, sehr interessant. Ja, wenn jetzt die Zinsen warum sinken die Zinsen dauerhaft? Das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, Geld ist nichts mehr wert. Geld wird einfach nur noch gedruckt. Wenn ich früher gespart habe und die Bank mein Gespartes genommen hat und dem Kreditgeber gegeben hat, dann war es berechtigt, mir dafür einen Zins zu geben. Heute braucht die Bank das nicht mehr. Sie holt sich das Geld direkt bei der EZB, reicht's durch. Also das Geld ist nichts mehr wert, hat keinen Wert mehr, deswegen auch kein Zins. Wenn ich nun jede Krise mit Geld bekämpfe und nicht wie früher, früher hat man den Mechanismus, die Konjunktur läuft gut, viel Geld ist im Umlauf, ich erhöhe die Zinsen, nehme so ein bisschen Geld aus dem Markt, die Konjunktur normalisiert sich, fällt vielleicht wieder in die Bässe zurück, dann erhöhe ich die Zinsen wieder, bringe den Geldfluss wieder in Gang, dann hatte der Zins eine Lenkungsfunktion. Die hat er jetzt verloren, die Zinsen sind so niedrig und wir hetzen von einer Krise eigentlich in die nächste, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, dazwischen irgendwie die Zinsen zu erhöhen, damit ich sie im Krisenfall wieder senken kann. Also ich habe hier diesen eigentlichen Mechanismus schon ausgesetzt. Und wenn man mal hierzu auch ein ganz interessantes Beispiel, ich habe mir den EZB-Jahresbericht von 2007 angeschaut. 2007 hatten wir so ein ähnliches Szenario. Am Ende des Jahres ist der Inflationsdruck gestiegen. Damals waren wir so ungefähr bei 3%. Die Finanzkrise hat sich schon angedeutet. Und die EZB hat trotzdem damals im Jahresverlauf die Zinsen zweimal erhöht. Obwohl man schon Tendenzen gesehen hat, dass die Konjunktur vielleicht einbrechen könnte, man hat die Zinsen erhöht, man hat sich das getraut, weil damals die Schulden einfach noch nicht so hoch waren. Was danach alles passiert ist, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, Corona, wir sind jetzt in einem völlig neuen Umfeld. Die Zinsen jetzt zu erhöhen, könnte die Schuldner in enorme Schwierigkeiten bringen. Auch hier nochmal ein Beispiel dafür. Viele Immobilien sind auf Kredit gekauft worden, zu Kursen, die keinerlei Rendite mehr mit über die Miete zulassen. Vielleicht minimale Rendite, weil die Zinsen so niedrig sind. Wenn diese Kredite jetzt verlängert werden müssen, zu höheren Zinsen, dann rentieren sich diese Immobilien nicht mehr. Was passiert? Ich habe vielleicht mehrere Immobilien gekauft. Ich verkaufe eine Immobilie, damit ich die anderen Kredite als Sicherheiten weiterhin bedienen kann. Wenn Immobilien verkauft werden, sinkt der Immobilienpreis, sinken meine Sicherheiten, die ich bei der Bank für die Kredite hinterlegt habe. Die Bank fordert neue Sicherheiten, ich muss neue Immobilien verkaufen. Es setzt sich so ein Teufelskreislauf in Gang, der dazu führt, dass die Schuldner in Probleme bekommen, dann die Banken, weil ihre Sicherheiten nichts mehr wert sind und die Schuldner vielleicht ausfallen. Und wenn die Banken ausfallen, dann müssen die Staaten wieder einspringen. Und wir sind in einer Situation von 2007. Das Gleiche gilt für die Aktien, für den Aktienmarkt. Auch da ist viel auf Kredit gekauft worden. Jetzt ist die Frage, will das jemand? Will jemand wieder in dieses Szenario zurück, wo wir jetzt schon enorm in Schulden untergehen? Ich glaube nicht. Deswegen wird man sehr, sehr maßvoll mit den Zinsen umgehen und mit den Zinsanhebungen umgehen. Und mit dem Ausbruch des Krieges, den wir jetzt gerade haben, sind ja auch wieder Tendenzen da, die einerseits inflatorisch wirken werden. Vielleicht können wir uns da nachher noch kurz drüber unterhalten. Andererseits aber vielleicht auch auf die Wirtschaft abfärben werden. Und ob man in dieser Situation wirklich die Zinsen anhebt, ich habe meine Zweifel. Ich glaube, wir leben in einer Schuldenwelt, in dem der Spielraum für hohe Zinsen sehr, sehr gering ist, wenn man nicht, zumindest nicht so lange, man eine Lösung für das Schuldenproblem gefunden hat. Und deswegen sehe ich die Angst vor enorm steigenden Zinsen, die sehe ich nicht. Sorry, jetzt habe ich relativ viel erzählt, aber das ist so ein spannendes Thema.
Definitiv. Also das ganze Zinsthema ist ja auch immer, sage ich mal, ein bisschen unvorhersehbar. Man ist da so ein bisschen einfach drauf angewiesen, dass die Notenbanken da schon das Richtige machen. Ich persönlich habe auch gerade vor dem Krieg schon damit gerechnet, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, gerade in Amerika natürlich, was dann auch natürlich Auswirkungen auf die Aktienmärkte hat. In Europa bin ich ja dementsprechend auch ein bisschen skeptischer, weil ja, wir da schon einige Staaten haben, die extreme Probleme mit der Staatsverschuldung haben. Und ich glaube, man hat hier keinerlei politisches Interesse daran, es denen noch schwerer zu machen, weil da im Endeffekt auch das Schicksal der gesamten Eurozone mehr oder weniger dranhängt. Und ich glaube, noch ein Krisenherd wollen wir uns jetzt eigentlich erstmal nicht leisten. Ich glaube, da reichen uns erstmal die, die wir haben. Deswegen ja, bin ich auch mal gespannt, was das für eine Dynamik annimmt. Auch hier nochmal als kurzen Hinweis, wir nehmen das Ganze schon mal auch, weil der Harald selbst bald in Urlaub geht, eine Woche vor Veröffentlichung auf. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sagen, auch gerade zu dem ganzen Krieg, der sich hier entfaltet, ja, alles jetzt mal unter der Vorbemerkung, dass wir schon am 25. Februar aufnehmen und wer weiß, was sich bis dahin dann alles schon entwickelt hat, wenn das Video rauskommt. Genau, an der Stelle vielleicht nochmal eine kurze Zwischenfrage an dich, Harald. Ich hoffe, ich überrasche dich jetzt nicht zu sehr damit, aber du hattest eben den Podcast von Herrn Stelter erwähnt. Hast du denn sonst noch irgendwelche Podcasts zum Thema Wirtschaft oder auch zu Aktien, zur Börse, die du regelmäßig konsumierst, um dich einfach informiert zu halten?
Muss ich ehrlich gestehen, nein. Meine Zeit ist tatsächlich begrenzt. Ich lese sehr viel, höre mir weniger was an. Was ich mir anhöre, ist eben wirklich dieser Podcast von Dr. Stelter. Gabor Steingart hat einen tollen Podcast, auch einen Morning-Podcast, und den kann ich noch empfehlen. Ansonsten bin ich nicht der große Podcast-Fan, gebe ich ganz ehrlich zu, aber das ist meinem Alter geschuldet. Ich lese dann mehr. Ja.
Genau, ja, außer natürlich der SDK-Podcast, der ist natürlich super toll.
Sorry, genau.
Den kann man aber auch über YouTube natürlich konsumieren, von daher alles gut. Genau, gehen wir doch nochmal ein bisschen jetzt in die konkreten Ideen rein für dieses Krisenszenario, um es mal ein bisschen allgemeiner zu umschreiben, jetzt so wir auch mehrere Krisenherde haben in der Welt. Ich habe mir da auch aus der neuen Anleger Plus Ausgabe ein ganz bestimmtes Beispiel rausgesucht, das mir wirklich sehr gefallen hat als Idee. Es handelt sich hier mal nicht um eine Einzelaktie tatsächlich. Ich glaube, das hat man auch nicht so oft, sondern um ein ETF, das vielleicht auch ganz spannend ist, weil die Inflationszeiten eben, ja, sage ich mal, emotional vielleicht auch für den Anleger nicht ganz einfach sind und ja, das Festhalten an einer einzelnen Aktie dann vielleicht schon mal für den einen oder anderen ein bisschen schwieriger ist. Ich gehöre da definitiv auch dazu. Ich verkaufe gerne mal zu schnell und kaufe ein bisschen zu langsam. Mit einem ETF ist man da natürlich vielleicht auch mit Sparraten dann vielleicht ein bisschen besser dran langfristig. Deswegen habe ich mir mal aus der aktuellen Ausgabe Anleger Plus den iShares Global Infrastructure Usage ETF ein bisschen genauer angeschaut. Das ist ein ETF, der quasi die Infrastruktur aus Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern bündelt. Der ist physisch repliziert und der schüttet quartalsweise aus. Das heißt, man hat hier quasi auch für die Krise, sage ich mal, noch ein bisschen Cashflow, sage ich mal, wenn man von den Kursen jetzt, sage ich mal, nicht so leben könnte, gerade wenn das einen nicht so glücklich macht im Depot, dann hat man zumindest seine Ausschüttungen regelmäßig, in dem Fall momentan so zum Zeitpunkt der Aufnahme 2,07%. Das ist schon ganz ordentlich, sage ich mal. Der ETF ist ein bisschen teurer, sage ich mal, als so die Standardprodukte mit 0,65% TER, ist aber ziemlich groß, das heißt, der wird jetzt nicht in nächster Zeit wahrscheinlich liquidiert werden. Der ist mir positiv aufgefallen, vor allem weil er über das letzte Jahr hinweg den MSCI World leicht outperformed hat, wie man auch hier in der Grafik sehen kann. Das ist der orangene Graph und der überflügelt eben aktuell sogar den roten MSCI World. Das heißt, da sehen wir schon jetzt, wo es ein bisschen ruppiger wird, da haben wir eine gewisse Krisenresilienz. Das zeigt sich auch vielleicht im Hinblick auf den Konflikt in der Ukraine ein bisschen an der Verteilung der einzelnen Länder. Da haben wir die Vereinigten Staaten und Kanada sehr stark gewichtet. Das heißt, es ist vielleicht für Anleger, die jetzt momentan vielleicht eher ein großes Deutschland-Exposure haben, interessanter. Aber das ist natürlich spannend für die Leute, die jetzt darauf setzen, dass der kriegerische Konflikt in Europa noch lange nicht am Ende ist, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber da haben wir auf jeden Fall dann eine gute Wette, sage ich mal, auf die amerikanische Infrastruktur, die ja auch durch billionenschwere Pakete irgendwie neu errichtet werden soll. Da muss ja viel an Brücken getan werden, die ganzen Straßen erneuert werden Und ich glaube, da kann man mit Unternehmen wie Union Pacific, NextEra Energy, auch American Tower einerseits tolle Wachstumsraten und damit eben natürlich dann auch tolle Kursgewinne erzielen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch viele Einzelaktien wieder in der aktuellen Ausgabe. Und Harald, du hast dir, glaube ich, auch nochmal was rausgesucht diesbezüglich.
Genau, ich habe ja gesagt, wir haben uns auf die Suche nach Branchen und Unternehmen gemacht. Ich bin übrigens ein absoluter Fan von ETFs, deswegen kommen die in unserem Magazin auch nicht zu kurz. Ja, die Vorteile sprechen für sich und wer ETF-Investments mag, der findet in unserem Heft in jeder Ausgabe spannende Themen dazu. Wir haben das Infrastruktur hast du angesprochen. Eine ganz spannende Branche ist auch die Medizintechnikbranche, wenn es um das Thema Inflation geht. Medizintechnik ist immer gefragt, außer in Zeiten von Corona. Da haben die Medizintechniker tatsächlich hinten anstehen müssen, weil Operationen verschoben wurden, Krebstherapien verschoben wurden und so weiter. Aber das löst sich ja jetzt langsam auf und die Geräte und alles, was man dazu braucht, ja, die müssen die oder die, da gibt es einen Nachfragedruck aus dem Markt von den kranken Personen einfach, der ist so hoch, dass man da seine Preise dann eher durchsetzen kann. Und deswegen haben wir uns da Medizintechnik angeschaut. Und da haben wir ein Unternehmen ausgewählt, ein deutsches Unternehmen, Siemens Healthineers. Das ist einer der weltweit größten Gesundheitstechnikkonzerne. Ist eine Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern, der sich jetzt im DAX befindet. Siemens ist im DAX im Moment ja dreimal vertreten durch Siemens, Siemens Energy und Siemens Healthineers. Siemens Healthineers kam dann als Ausgliederung im März 2018 an die Börse. Siemens ist immer noch der Mehrheitskonzern und man hat, glaube ich, so circa 66.000 Mitarbeiter weltweit. Die Sparten, die man bedient, das sind vor allem die Bildgebungssparte. Wir zeigen das dann ja auch anhand der Grafik. Die größte Sparte ist die Bildgebungssparte, also Ultraschall, Mammographie, MRT, Röntgen, alles, was da drunter fällt. Dann haben wir die Labordiagnostik. Das ist insofern eine spannende Branche, weil da die Schnelltests mit drunter reinfallen, wo Siemens Healthineers richtig Erträge sammeln konnte, die letzte Zeit, aber nicht nur aufgrund von diesen Schnelltests, sondern man ist schon ansonsten auch mit anderen Geräten da am Start. Dann ist man in der Strahlentherapie groß, hat da auch erst einen großen Zukauf in Amerika gemacht mit Varian, die eben auf die Software für Strahlentherapie spezialisiert sind. Imaging, Bildgebung macht so ungefähr 53% aus der Umsätze, Diagnostik 30%. Das sind die zwei größten Technikfelder, die Siemens Healthineers bedient. Im Jahr 2021 hat der Konzern 18 Milliarden Euro umgesetzt. Davor sind netto dann ungefähr 1,7 Milliarden übrig geblieben. Das KGV im letzten Jahr war relativ hoch mit 35,8. Ja, also schon ambitioniert bewertet, aber einfach auch den Wachstumsraten geschuldet, wie man an den Umsätzen sieht und an den Nettoergebnissen. Der Konzern legt also kontinuierlich zu und hat Nettomargen von 9, also ja eher 10%. Also das ist schon auch gerechtfertigt. Und im Zuge der Markt Bereinigung, die wir ja nicht nur durch die kriegerischen Aktivitäten hatten, sondern schon auch vorher, wo Technik und so weiter jetzt gerade mal nicht mehr ganz so gefragt war, hat Siemens Healthineers auch kurstechnisch ein bisschen nachgegeben, sodass wir jetzt, wir sprechen von dem KGV, Durchschnitts-KGV in den letzten 4 Jahren von 29, länger geht es nicht zurück, weil sie eben noch nicht länger börsennotiert sind. Und wir haben im Moment 23, für 2023 ist sogar ein erwartetes KGV im Moment von 21. Also durchaus ein spannendes Unternehmen, das zum Beispiel seinen Konkurrenten, die niederländische Philips, in Sachen Umsatzrendite deutlich aussticht und auch in Sachen Kursentwicklung besser dasteht als der niederländische Konzern und auch sonst nicht so viel Probleme im Gepäck hat wie die Niederländer. Das aktuelle Quartal ist auch wieder super gelaufen. Umsatz ist um 9,5% gestiegen. Ein großer Anteil daran hatte hatten die Schnelltests, aber auch ohne die Schnelltests ist man im ersten Quartal um 4,5% gestiegen. Im Jahr möchte man so 3-5% Umsatzwachstum erreichen und das EBIT im ersten Quartal ist um das bereinigte EBIT um 22% gestiegen. Also der Konzern ist hochprofitabel, wächst. Ich glaube, ein durchaus gutes Investment.
Ja, und viele weitere spannende Investments gibt es eben in der neuen Ausgabe Anleger Plus. Harald, willst du dazu noch ein paar Worte sagen?
Ganz kurz, ich habe schon so viel erzählt heute. ja, wir haben zum Beispiel einen österreichischen Sicherheitskonzern oder einen Konzern, der auf Sicherheitskommunikation ausgerichtet ist, den wir vorstellen, sicherlich ganz spannend. Wir haben im Rahmen des Inflationsthemas betrachten wir die Branchen Infrastruktur, Medizintechnik, Cybersecurity, Öl, Energie, Versorger haben wir noch mit drin, ein ETF dazu auch, den wir vorstellen. Also durchaus spannende Themen, Branchen und Unternehmen. Unsere Beitragsserie, nenne ich sie immer, wo wir so ein bisschen allgemeinere Themen behandeln wir das Thema NFT, ein absoluter Hype gerade. Wenn sich dafür interessiert, kann sich das anschauen. Wir erklären, wie der Emissionshandel eigentlich läuft, wie läuft es denn mit der CO2, mit dem CO2-Handel, um auch diese gestiegenen Energiekosten alles mal da ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, erklären wir das in der übernächsten Ausgabe erklären wir, wie sich der Strompreis zusammensetzt. Es ist also alles ganz wichtig, wenn man verstehen will, warum haben wir denn das Thema Inflation und wie kommt es dazu? Also das sind so Themen, die wir mit behandeln. Vielleicht noch auch ganz kurz ein spannendes Thema, Space-Unternehmen. Stellen wir drei vor, muss man sich durchlesen, ist interessant, ist auch ein deutsches Unternehmen dabei, das ist auch noch ein solides Unternehmen, wir haben ein amerikanisches, das dann schon ein bisschen Fantasie wert ist, aber ja, für risikofreudige Anleger durchaus spannend sein kann. Das Heft erscheint am 5. März, man kann es auf anlegerplus.de über ein Abo bestellen, lesen. Im gut sortierten Handel gibt es uns auch.
Genau, also ist wirklich ein ganz tolles Magazin, muss ich auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Und ich finde es vor allem auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, wirklich erschwinglich. Gerade für SDK-Mitglieder, die das Ganze kostenlos kriegen. Also auch hier nochmal eine kurze Empfehlung reingeschoben. Die SDK-Mitgliedschaft, die ist für, glaube ich, jeden unter 100 Euro auf jeden Fall pro Jahr möglich abzuschließen. Das heißt, für unter 100 Euro im Jahr, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, weil die sich auch ein bisschen unterscheiden, je nach digitalen oder der Präsenz.
Deutlich unter.
Aber wir sind schon deutlich drunter. Ich glaube, es gibt sogar noch eine Studentenmitgliedschaft für 20 Euro im Jahr. Also das ist so günstig, das kann man sich wirklich schon mal überlegen für die ganzen Mehrwert, den man da bekommt, gerade in Hinsicht auf das Netzwerken, auf den Schutz, den man da genießen kann. Und dann natürlich die wunderbare Anleger Plus Zeitschrift noch dazu. Also ein ganz tolles Paket, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Sind wirklich ganz viele tolle Ideen drinnen. Genau, und jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz der Aktualität des Themas geschuldet. Das hat nicht nur mich wahrscheinlich gestern sehr beschäftigt, das Thema, und nachdenklich gemacht, ja, wie es eigentlich gerade so um Europa und die Welt steht. Das Thema, ja, Ukraine-Krise kann man, glaube ich, nicht mehr sagen. Es ist ein handfester Krieg jetzt geworden. Harald, wie siehst du das Thema und vielleicht auch ein bisschen dann mit einem Blick auf die Märkte aktuell?
Ja, mir fehlen da schon ein bisschen die Worte. Ich habe gestern auch nochmal das Editorial für die kommende Ausgabe umgeschrieben. Krieg in Europa und dann auch noch von einer Großmacht Russland geführt, der muss einfach Angst machen. Man kann ja überhaupt nicht abschätzen, was der russische Präsident eigentlich will und bezweckt. Also es ist auf jeden Fall beängstigend und dass es Blutvergießen gibt, ist schlimm genug. Und wie es tatsächlich ausgehen wird, ja, steht in den Sternen zum jetzigen Zeitpunkt, kann man also noch überhaupt nicht sagen. Ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, was dann in Ukraine passiert und passieren wird, für die Märkte suchen noch, glaube ich. Bei den Aktien geht es einerseits um das Thema, Wer hat viel Russland-Geschäft? Die Banken sind gestern schon unter die Räder gekommen. Man versucht ja, es wird Sanktionen gegen Russland geben, sind ja schon angekündigt worden. Auch man überlegt sogar, sie vom internationalen Zahlungsverkehr auszuschließen, was, denke ich, nicht kommen wird, weil wir brauchen weiterhin russische Rohstoffe und die müssen wir irgendwie bezahlen und können nicht mit dem Geldkoffer rübergehen. Aber natürlich wird es Beeinträchtigungen geben und die Banken sind gestern abgestraft worden. Uniper, der deutsche Energiekonzern, ist abgestraft worden, weil er Russlandgeschäft hat und wenn das ausfällt, muss er sich am Weltmarkt Energie zukaufen, teuer zukaufen, belastet natürlich dann die Rendite. Also da sucht der Markt gerade, glaube ich, wer ist ganz grundsätzlich von dem Thema betroffen und allgemein, ja, ist der Markt sich nicht sicher, wohin es gehen wird. Worin er sich sicher ist und worin man sich sicher sein kann, die Inflation und der Inflationsdruck wird nicht weniger, weil wir sind auf russische Rohstoffe angewiesen. 44% der Erdgaslieferungen in die EU, 26% der Rohöllieferungen in die EU stammen aus Russland. Die können wir nicht einfach mal so schnell ersetzen, können Flüssiggas versuchen, irgendwo zu importieren. Nur die Kapazitäten da sind schon komplett ausgereizt. Also so ein Schiff mal schnell herzustellen, das so ein bisschen Flüssiggas tanken kann, geht nicht so einfach. Unsere Speicher würden es aufnehmen können. Wir haben nicht vorgesorgt. Wir haben uns in Abhängigkeiten begeben, sehenden Auges. Man hat ja auch schon gesehen, wie sich da der Konflikt so entwickelt. Die Speicher sind leer, der nächste Winter kommt. Also wir werden auf das russische Gas und Öl angewiesen sein, wenn wir heizen wollen. Und dann wird spannend sein, spannend, eigentlich tragisch, wie die Preise sich entwickeln. Und wir sehen das jetzt schon, also die sind nach oben geschossen. Also und das Schlimme ist ja, diese Produzentenpreise oder diese Energiepreise, die zahlen wir nicht nur, wenn wir das Licht anschalten, Auto fahren oder die Heizung aufdrehen, sondern die Energiepreise stecken in allem, was wir konsumieren. Die fressen sich da komplett durch und das sehen wir dann erst später. Und wir sehen es ja jetzt schon und da wird nochmal ein Schlag drauf kommen. Ja.
Ja, definitiv. Also es ist, glaube ich, eine ganz kritische Phase gerade, jetzt wo wir gerade das Gespräch aufnehmen. Man weiß nicht so genau, wie sich das Ganze entwickeln wird, aber man kann, glaube ich, festhalten, das Verhältnis zu Russland, das wird sich jetzt mittelfristig wahrscheinlich nicht bessern. Man kann irgendwie hoffen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen ja nicht komplett unter die Räder geraten, weil wir eben diese Abhängigkeiten haben. Aber was soll man machen? Ne? Es gibt jetzt Krieg. Russland ist aus meiner Sicht, gut, da gibt es jetzt auch andere Meinungen, aber man kann das jetzt eigentlich schon sagen, ganz klar der Aggressor in diesem Konflikt. Und da muss man sich auch als EU natürlich positionieren und kann da nicht einfach alles mitmachen und tolerieren, was da passiert. Und dementsprechend werden wir da auch als Bevölkerung wahrscheinlich direkt und indirekt so ein bisschen das dann auch zu spüren bekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Phase ja auch nicht vielleicht zu gierig wird, sage ich mal, und jetzt denkt, ja okay, ich bin jetzt hier der große antizyklische Händler und kaufe dann irgendwelche Gazprom-ADRs oder sowas. Davon würde ich ja tunlichst abraten. Also das sind unkalkulierbare Risiken. Ich glaube, dazu nochmal diese Wertpapiere, die wird man gerade an europäischen Börsen wahrscheinlich dann nicht mehr loswerden. Vielleicht werden die sogar komplett eingestellt. Das nochmal von meiner Seite, das sollte man tunlichst überdenken, sage ich mal, wenn man diese Ideen momentan hat, hier mit russischen Wertpapieren, sage ich mal, zu spekulieren. Harald, noch irgendwelche letzten Worte zu dir dazu?
Ja, also da hast du vollkommen recht, da bin ich komplett auf deiner Seite. Was die Aktienengagements jetzt angeht, ja, ich weiß, ich habe auch keine Glaskugel, ich kann nicht reinschauen, aber es gibt ja auch einige Experten, die sind schon älter als ich, die haben noch mehr kriegerische Auseinandersetzungen in ihrem Leben mitverfolgen können, natürlich. Und die sagen auch, Ruhe bewahren. Es ist geopolitische Krisen sind wie politische Krisen dann an der Börse, die führen manchmal zu einer Überreaktion werden dann aber auch, diese Überreaktion wird dann auch schnell wieder aufgeholt. Man kann es jetzt noch nicht sagen, wie es sein wird, aber ich denke, Ruhe bewahren ist auf jeden Fall gut. Ob man jetzt schon über Neueinstiege nachdenken sollte, weiß ich nicht. man kann aber ja selektiv vielleicht mal bei dem einen oder anderen Wert, der schon mal stärker unter die Räder gekommen ist, so ein paar Positionen aufbauen. Ansonsten denke ich, im Moment kann man wirklich sagen, erstmal noch Ruhe bewahren. Und die Börsen, ich weiß nicht, wie sie heute eröffnet haben, haben sich ja gestern dann auch noch mal gegen Ende hin beruhigt. Aber das hängt immer von der Entwicklung ab und das kann schon noch mal deutlich nach unten gehen. Aber die Hoffnung ist dann, man hat es an Corona gesehen, wenn etwas dann ja eingepreist ist und der Markt sich ein Bild gemacht hat, dann, ja, dann kann es ganz schnell auch wieder anders aussehen. Nichtsdestotrotz bleibt es zu hoffen, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen, und um die geht es jetzt eigentlich mal vorrangig, um das Leid, dass das, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, glimpflich abläuft und wir möglichst wenig Tote und Vertreibung sehen.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, da will ich jetzt auch gar nicht mehr groß mit irgendwelchen Aktientipps hier um die Ecke kommen. Ich glaube, in dem Moment hier gerade, in dieser Zeit, ist es am wichtigsten, jetzt einfach, einfach gedanklich bei den Menschen zu sein, die jetzt gerade unfassbares Leid erfahren, und einfach zu hoffen, dass sich dieser Krieg möglichst schnell dann doch wieder in, naja, Wohlgefallen, ob man das sagen kann in dem Kontext, aber dass er sich auflöst und dass wir bald wieder in ruhigere Gewässer kommen, zumindest ja, in diesem Bereich. Harald, dir vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du genommen hast. Heute, glaube ich, ein bisschen länger geworden, aber umso spannender das Thema Inflation, Krieg, Krisen, alles mit dabei. Ich glaube, wir haben hier ein paar gute Tipps bekommen.
Danke dir, Jonas, auch für die Einladung und für die Zeit, die du dir genommen hast. War ein spannendes, interessantes Gespräch. Ich hoffe, den Zuschauern gefällt es auch.
Genau, für die Zuschauer hier nochmal ein kleiner Tipp. Wer noch mehr interessiert ist an spannenden Anlegertipps, der kann sich gerne mal unser Anleger Plus Video zur Dividendenstrategie Dogs of the Dow anschauen. Dividenden sind, glaube ich, ein interessantes Thema, gerade in so ruppigen Börsenphasen, wenn man vielleicht nicht unbedingt von den Kurszuwächsen leben kann, aber vielleicht sich ein paar Dividendentitel mal genauer anschauen will. Genau, in dem Sinne, einen schönen Tag euch noch und auf Wiedersehen.